Liebe Freunde, liebe Anwesende, ich begrüße alle ganz herzlich, alle, die gekommen sind heute Morgen. Es ist ziemlich früh, 9:30. Natürlich möchte man vielleicht zu Hause ein bisschen ausruhen, das und jenes erledigen. Aber ihr seid trotzdem gekommen und herzlich willkommen und seid herzlich begrüßt. Heute ist das vierte Seminar von dem sogenannten Thema Mein Herz und Ich, wo es geht um viele Gedanken, worüber, was die Bibel darüber sagt, über gerade unser innerstes Leben des Menschen. Was tut sich da und wie funktionieren wir als Menschen, nicht anatomisch, sondern geistlich? Und darüber sind diese Themen auch heute. Wollen wir weiter in dieser Richtung weitergehen. Der Vers aus Sprüche 4, Vers 23, der begleitet uns immer wieder und der fasst auch zusammen, ganz gut zusammen, das Hauptanliegen, warum wir hier sind oder was will auch der Herr uns sagen. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und wir glauben an dieses Wort, dass ja das Herz des Menschen, unser innerstes Zentrum unserer Persönlichkeit, spielt eine entscheidende Rolle in unserem Leben und deswegen sind wir hier. Und wir wollen Gott um Segen bitten, dass er uns heute segnet. Ist nicht zu hören hinten, ja? Ist sehr, sehr leise unter dem Balkon. Bitte. Die Lautsprecher sind ausgefallen. Oh, das muss man jetzt dieses Problem beheben. Gut, dann wollen wir jetzt zu Beginn beten. Ich bitte alle, dazu aufzustehen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du unser Schöpfer bist und du weißt ganz genau, wie wir sind, weil du hast uns erschaffen und du kennst jedes einzelne Detail unseres Wesens, unseres Denkens, unserer Herzen. Alles ist dir bewusst und bekannt. Danke dafür ganz herzlich. Danke auch für die Möglichkeit, dass wir heute hier in diesem Kreis zusammenkommen dürfen, um etwas aus seinem Wort zu hören, zu lesen, nachzudenken. Und wir bitten dich um deinen Segen, dass du uns segnest heute, dass wir durch dein Wort wachsen in deiner Erkenntnis, auch deinen Plan besser verstehen, auch uns selbst besser verstehen, damit wir dich mehr ehren, dir mehr Ehre bereiten. Bitte segne jetzt diesen Tag, dieses Seminar. Amen. Gut, wir sind heute nicht viele da. Hätte man auch im Jugendraum uns hinsetzen können, da ist ein bisschen bequemer. Aber diesmal lassen wir das schon. Nächstes Mal dann gehen wir ins Jugendzimmer. Das dort wahrscheinlich wird es besser sein. Ja, lasst uns, bevor wir weitergehen, bevor wir zu unserem Thema heute direkt gehen, einen Rückblick machen zu dem, was wir bis jetzt so gemacht haben, so im großen, groben Zügen nochmal in Erinnerung rufen. Eigentlich, was wir versuchen zu machen, das ist, uns die sogenannte biblische Brille zu geben oder zu benutzen. Verstehen wir den Begriff, wenn so biblische Brille, was das bedeutet, was damit gemeint wird? Also das ist ja nicht jetzt so eine Brille, sondern die Sicht. Wie sehen wir die Sachen? Ja? Und jeder Mensch hat eine Brille. Dasselbe Ereignis, derselbe Gegenstand kann sehr unterschiedlich von Menschen aufgefasst werden. Einer sagt, wow, das ist ja toll, dass es heute regnet. Und der andere sagt, furchtbar, das geht gar nicht, es regnet schon wieder. Kennen wir das, ja? Wer hat jetzt recht von diesen beiden? Warum tut man so unterschiedlich einschätzen? Ja, das ist wegen der Brille. Jeder hat seine eigene Brille. Auch Gott hat seine Brille. Das ist interessant. Und die Bibel, das ist die Brille, die wie Gott die Dinge schaut, wie er sie bewertet, beurteilt. Und wir Menschen, wir tun, es wird sehr, sehr richtig sein, wenn wir Gottes Sicht mehr und mehr übernehmen. Weil Gott ist größer als wir, er ist weiser als wir, er weiß alles. Und deswegen, wir müssen von ihm lernen, nicht er von uns, sondern wir von ihm. Deswegen versuchen wir, die biblische Brille aufzubauen und sie zu benutzen. Ja, herzlich willkommen noch Nachzügler aus Almersbach, ja? Gut, sehr gut, dass ihr gekommen seid. Ja, wir hatten in der Vergangenheit, in den letzten Seminaren, diese Themen durchgearbeitet, dass der Mensch wird in der Bibel mit einem Baum verglichen, der Früchte hat, und diese Früchte, sie kommen, stammen eben vom Baum, von seinen Wurzeln. Es ist eine enge Verbindung zwischen Werken, Worten und Taten und dem Herzen des Menschen. Und die Bibel sagt, dass praktisch die Früchte entstehen nicht, weil äußere Umstände es entscheiden oder bewirken, sondern die Früchte entstehen aus den Wurzeln. Somit praktisch alles, was wir tun, nicht was uns angetan wird, sondern alles, was wir tun, das kommt aus unserem Herzen. Aber was geschieht, was ist in unserem Herzen? Nun, diese sechs Schlüsselworte aus der Bibel, Lukas 6, 43, Vers bis 45, sagt Jesus, dass das Herz ist voll von etwas. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Wessen das Herz voll ist, davon redet der Mund. Praktisch. Und dann vergleicht er mit dem Baum, gerade den Menschen mit dem Baum, Früchte mit dem Herzen. Man kann nicht von zum Beispiel einem Apfelbaum, dass er Weintrauben trägt, oder ein Disteln, Dornbusch, Feigen trägt. Das geht nicht. Dass jeder Baum trägt seine eigene Früchte. Also das, was hier wird entschieden, was hier kommt. Also das Herz ist voll von etwas, von bestimmten Dingen, die Früchte bewirken. Römer 1, 18 bis 32, da geht die Rede von einem Austausch. Wer kann sagen, was wird ausgetauscht im Herzen des Menschen? Was tauschen die Menschen dauernd aus? Kann das jemand so? Ja? Der erste Austausch, der Schöpfer wird mit der Schöpfung vertauscht. Also anstatt dem Schöpfer die Ehre zu geben, gibt man die Ehre aus irgendetwas Erschaffenem. Somit wird alles auf zwei Teile eingeteilt, der Schöpfer und die Schöpfung. Es gibt keine dritte Kategorie, es gibt nur diese zwei Kategorien. Und jeder Mensch, er sagt für mich, das ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Allerhöchste Bedeutung ist dieses. Und was ist dieses? Ist das der Schöpfer oder ist das etwas aus dem Bereich des Erschaffenen? Da geschieht dieser erste Umtausch. Der zweite Umtausch, was wird da umgetauscht, vertauscht? Ja, die Wahrheit wird mit Lüge vertauscht. Also der Mensch, wenn er nicht den Schöpfer anbetet, wird der Mensch unbedingt irgendwelche Lüge glauben. Das ist eisern, also diese Logik, biblische Logik, sie ist eisern. Also da gibt es keine Ausnahmen. Das ist immer so. Wer den Schöpfer nicht anbetet, der ist dann, glaubt irgendwelche Lüge. Sein Denken wird dann dementsprechend verdreht. Und der dritte Umtausch, was passiert da? Was wird vertauscht? Ja, die Werke, ja, die Moral mit Unmoral. Komm bitte rein, ja. Wird vertauscht und so gesagt, das richtige Verhalten wird mit dem falschen Verhalten oder verkehrten Verhalten vertauscht. Diese drei Austausche finden in unserem Herzen statt, sagt Römer diese Stellen können wir dir nachlesen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Bibelstelle, die uns zeigt, was in jedem Menschen passiert. Und das erklärt vieles, warum Menschen eben so handeln, wie sie sind. Praktisch hier wird der Anbetungsobjekt vertauscht und dann wird das Denken verändert und dann ist das Verhalten wird auch dementsprechend sein. Weiter sagt die Bibel, dass in dem Herzen Jakobus 4 Begierden sind. Begierden, starke Verlangen, Lust. Ich will das, ich muss das haben. Ich habe das Recht darauf. Das ist mein Bedürfnis. Ich kann ohne das nicht leben. Also diese starke Gedanken oder Wünsche, sie steuern uns gewaltig. Und Jakobus ganz genau erklärt er das, wenn Menschen untereinander streiten, wenn Konflikte zwischen Menschen sind, dann sind immer, es gibt auch hier keine Ausnahmen, sind Begierden involviert. Wegen den Begierden streiten die Menschen. Egal, was nach außen hin gezeigt wird, ob jemand sagt, ich kämpfe für die Wahrheit, einer sagt, ich bin für die Gerechtigkeit und das ist ungerecht, was du mir antust und hier hast du, kriegst du jetzt auf den Kopf. Und egal, was die Menschen sagen, im Herzen geht der Kampf um die Begierden. Die Menschen wollen was haben und sie kämpfen darum. Da, auch das geschieht im Herzen. Im Herzen gibt es Schätze, sagt Jesus in Matthäus 6. Und wer kann sich erinnern, welche Funktion haben die Schätze auf den Menschen? Welche Wirkung, welche Beziehung ist zwischen den Schätzen und den Menschen? Wie wirken sich die Schätze auf den Menschen aus? Der Schatz oder die Schätze, sie kontrollieren das Herz. Wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Jesus sagt, nicht umgekehrt. Da, wo der Schatz ist. Deswegen die Frage ist, was ist dein Schatz? Wieder die Frage, ist dein Schatz aus etwas Erschaffenem oder ist es der Schöpfer? Und da wird dein Herz sein. Also die Schätze, sie kontrollieren unser Herz, sie beeinflussen unser Verhalten und jeder Mensch erlebt um irgendeines Schatzes willen. Also es gibt keine Menschen ohne Schätze. Und dabei sind nicht materielle Schätze gemeint. Es können auch materielle Schätze dabei sein. Ja? Jemand lebt einfach fürs Geld. Dann ist das Geld sein Schatz. Ja. Aber es kann alles Mögliche sein, was zu diesen Schätzen gehören könnte. Und Hesekiel 14 sagt uns, dass im Herzen der Menschen Götzen sich befinden. Und das sind nicht materielle Götzen gemeint, sondern gerade die Götzen des Herzens werden da erwähnt. Gott sagt, in ihren Herzen haben sie Götzen hingestellt. Und das bedeutet, dass der Mensch etwas anbetet, was nicht der Schöpfer ist, etwas verehrt, das für den Menschen etwas wichtiger ist als der Schöpfer. Und der Schöpfer, Gott sagt hier in Hesekiel, über dieses Thema will ich vor allem, darüber will ich mit den Menschen reden. Über die Götzen seines Herzens. Und das ist, für Gott ist das grundlegendste Thema. Für uns Menschen ist das nicht das wichtigste Thema. Für uns Menschen ist meistens die Frage, was habe ich davon, was funktioniert. Und ich möchte das und das haben, dann komme ich auch zu Gott, sage, Herr, hilf mir, gib mir das, gib mir jenes und so weiter. Und Gott sagt, Moment. Das ist, was du alles willst und fragst. Das ist absolut unwichtig. Ich will mit dir über die Götzen deines Herzens sprechen. Was tut sich in deinem Herzen? Was betest du wirklich an? Also darüber Hesekiel hier. Und in Matthäus 7 sagt Jesus, dass in unserem Herzen, also in der Grundlage, Fundament unseres Lebens ist oft Sand vorhanden, nicht der Fels. Also dieses Gleichnis von zwei Häusern, törichter, kluger Mann und törichter Mann. Der Kluge hat auf dem Felsen gebaut sein Haus, der törichte auf dem Sand. Und dann kommen Stürme und das Haus auf dem Felsen bleibt bestehen, das Haus auf dem Sand zerfällt. Und wir sehen, dass die Ursache, warum das Haus zerfällt, sind nicht die Winde, nicht das Wasser, weil das andere Haus hat auch genau dasselbe erlebt, sondern die Grundlage. Jetzt die Frage, was ist diese Grundlage, der Felsen oder Sand? Was ist das? Ganz praktisch, was ist das? Noch jemand? Das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Was ist die Grundlage? Was ist der Felsen? Was ist der Stein, der Felsen als Fundament? Und was ist Sand als Fundament, als Grundlage? Victor, das war richtig, nur ich will das noch andere auch sagen. Ja? Ja? Die Wurzeln, ja. Ja, das ist die Grundlage, ja, das Fundament. Aber ganz genau, was ist jetzt der Felsen und was ist der Sand? Was bedeutet auf dem Felsen zu bauen? Was bedeutet auf dem Sand zu bauen? Jesus. Also wer auf dem Sand baut, der baut nicht auf Jesus. Und was heißt das, auf Jesus bauen? Was heißt das? Auf dem Felsen, wenn wir bauen, dann bleibt stehen. Richtig? Richtig? Ja. Aber was heißt das, auf dem Felsen bauen oder auf dem Sand bauen? Ganz konkret, was bedeutet das? Okay, auf Jesus oder auf den Gefühlen bauen? Gut, gut. Lukas will was sagen. Oh, ja, wurde schon ein paar Mal gesagt. Das ist das. Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut, der baut auf dem Felsen. Wer meine Worte hört, tut sie nicht, der baut auf dem Sand. Also beide Menschen hören dasselbe. Beide sind eigentlich gläubige Menschen. Das geht nicht darum, gläubig, nicht gläubig, Christ, nicht Christ, nein. Alle sind hier, Jesus sprach diese Menschen, diese Worte zu gläubigen Menschen, aber da gab es keine Gottlose oder Atheisten, ja, das waren seine Jünger, das Volk Gottes kam zusammen zu hören. Und er sagt, wer diese Worte hört und tut, der baut auf dem Felsen. Wer meine Worte hört und nicht tut, der baut auf Sand. Und das ist auch gehört zu unserem innersten Teil unseres Lebens. Wenn zum Beispiel, wenn wir auf die Umstände, die von außen auf uns kommen als Stürme, wie reagieren wir auf sie? Und wir reagieren entsprechend also haben wir auf Felsen gebaut oder auf Sand gebaut. Wenn wir auf Felsen gebaut haben, dann reagieren wir Gott gefällig auf die Stürme. Und wir bleiben stehen. Wenn wir auf dem Sand gebaut haben, wir hören, wir haben viel Theorie, aber wir nützen das nicht, wir wenden das nicht an, dann zerfliegt unser Haus sehr schnell. Und dann sagen wir, ich kann nicht anders, ich habe die Nase voll und so geht. Ich kann nicht, ich muss sündigen jetzt, weil ich anders nicht kann. Weil es eben übersteigt alle meine Kräfte und. Wir finden immer eine Ausrede dafür und wir handeln nicht gottgefällig. Wir reagieren nicht gottgefällig auf die Stürme des Lebens. Wir müssen weitergehen. Das nächste, ja, die Frage, worüber wir immer wieder sprechen oder stellen, die Frage, die wir stellen, das ist diese Frage, warum tut der Mensch, was er tut? Warum tue ich das, was ich tue? Ganz direkt, warum tue ich das, was ich tue? Diese Frage wurde immer wieder beantwortet. Also ich tue, weil ich was? Wie verwende ich den Satz? Bitte? Ich tue das, weil ich anbete. Das ist das biblische Verständnis von Menschen. Jeder Mensch, egal was er tut, seine Werke offenbaren das Objekt seiner Anbetung. Das kann sehr, sehr hart, besonders uns gegenüber kommen. Wir sagen, ja wie, jetzt jemand hat mich provoziert, jemand hat mich beleidigt und ich habe natürlich das Recht, mit der gleichen zu bezahlen und. Und da ist so ein Unheil entstanden. Ich habe falsch gehandelt, aber ich habe das getan. Wem habe ich angebetet dabei? Und das ist sehr hart, wenn ich auf mich selbst schaue, sage, Herr, wenn ich gehandelt habe, Gott widrig, Gott nicht gefällig, dann kann ich doch nicht sagen, ich habe dich angebetet und deswegen habe ich gesündigt. Also das ist eine sehr harte Aussage, aber das entspricht der Lehre der Bibel. Der Mensch, ich tue das, weil ich anbete. Nicht, ich tue das nicht, weil der andere mich so weit gebracht hat oder weil der andere wieder angefangen hat. Hier sehen wir die biblische Richtung, dass die Ursache für das Handeln wird in Menschen, in mir gesucht, nicht außerhalb, nicht von außen, nicht da sucht man nach Ursachen. Warum habe ich so gehandelt? Es liegt nicht, die Ursache ist niemals außerhalb von mir, sondern sie ist immer in mir. Warum, was meint ihr, warum ist das so, warum ist es nie, die Ursache niemals außerhalb von mir? Warum ist es nicht so, dass ich sage, die Umstände waren so, ich konnte nicht anders, ich musste sündigen. Anders geht es nicht. Warum ist das falsch? Welches biblisches Verständnis korrigiert das, sagt, nein, das geht nicht, das ist unmöglich, weil was? Warum kann es nie sein, dass die Umstände uns zur Sünde zwingen können? Bitte? Doch mal lauter, ich höre nicht. Aus dem Herzen kommen, ja, gut. Vielleicht noch, warum? Warum ist es unmöglich überhaupt? Genau, weil Gott entscheidet und Gott wacht darüber, was wir ertragen können oder nicht. Ja? Axel, ins Mikrofon, sag mal ins Mikrofon. Noch einmal.
Die Sünde lebt in uns.
Die Sünde lebt in uns, stimmt, ja. Aber wir sagen, es ist nicht möglich, weil die Bibel sagt, Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Gott wird niemals die Umstände so zulassen, dass wir wirklich keine Wahl haben, als nur zu sündigen. Das wird niemals geschehen. Dieses ist wichtig, dass wir das verstehen. Ja, die Sünde kommt aus dem Herzen, klar, aber wenn wir sagen, ja, ich musste sündigen, ist auch aus dem Herzen gekommen. Aber das ist trotzdem falsch, weil die Stürme, die von außen auf mich kommen, die sind unter der Kontrolle Gottes. Gott kontrolliert sie. Und Gott wird niemals zulassen, Stürme, die uns zwingen zur Sünde, wo wir wirklich tatsächlich keine Wahl hatten, als nur zu sündigen. Das wird nicht geschehen. Und deswegen sagt uns die Bibel, dass praktisch das, was ich tue nicht, weil von außen auf mich so eingewirkt wurde, sondern weil ich eben in diesem Moment, in diesem Thema, in dieser Frage etwas anbiete. Entweder den Schöpfer oder etwas aus dem Erschaffenen. Lass uns weitergehen, sonst kommen wir langsam voran. Wir hatten auch Epheser 4 angeschaut, Epheser 4 von 22 bis 24, den Abschnitt, wo der Prozess der Veränderung, der biblische Prozess der Veränderung dargestellt wird. Es sind hier zwei Menschen, das ist der alte Mensch, das ist der neue Mensch. Die äußeren Umstände wirken auf den Menschen ein. Der alte Mensch, er reagiert darauf nach dem früheren Wandel. Anastrophe, diesen Kreis können wir uns erinnern, das ist dieses wiederholte Verhalten, das wir immer wieder tun, unsere Gewohnheiten, das, was wir durch unser Leben so immer wieder getan haben. Wie haben wir immer reagiert auf Dinge des Lebens? Das ist unsere Anastrophe, griechisches Wort in der Bibel. Und der Mensch reagiert eben entsprechend diesen Wandel. Und dieser Wandel, er kommt aus der sich wegen betrügerischen Begierden verderbt, dieser alte Mensch. Epitomie, das sind die Begierden, die beeinflussen unseren Wandel und dann dementsprechend der Mensch reagiert. Gott, er wirkt auf, auch überall, auf alle Menschen wirkt er. Er versucht uns anzusprechen, er macht uns aufmerksam auf seine Wahrheiten und so weiter. Wenn aber der Mensch gegen Gott widersteht, dieser Pfeil zeigt gegen Gott, er nimmt Gottes Wirken nicht an, dann praktisch er reagiert nach seinen Begierden. So, das ist der alte Mensch. Hier ist der neue Mensch, hier sind auch die äußeren Umstände da und Gott wirkt auf den Menschen, aber hier geschieht dieser Pfeil etwas Wichtiges, dass der Mensch, das ist die Erneuerung der Gesinnung. Erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Also das ist die Erneuerung der Gesinnung oder die Buße, was, wie die Bibel das nennt. Und hier, der Mensch tut Buße über seine Sünden, über dieses alles tut er Buße und er demütigt sich vor Gott und er widerstrebt nicht mehr Gott, sondern er nimmt an Gottes Wirken. Und aus der Erneuerung seiner Gesinnung, er zieht den neuen Menschen an, praktisch er neue Gewohnheiten eignet er sich an und dementsprechend widersteht er den äußeren Umständen. Und so entsteht praktisch Gottes Wirken. Sie werden sehen, diese drei Pfeile in gleiche Richtung durchgehend. Der Mensch reagiert auf die äußeren Umstände Gott gefällig. Diese Skizze, die hilft nur uns ein bisschen das zu ordnen, diesen Gedanken, was geschieht. Im Zentrum von dieser ganzen Veränderung ist dieser Pfeil, dieser Übergang von diesem dritten Quadrat in den fünften, zum fünften, nämlich die Buße. Und das ist das Thema von heute. Heute werden wir nur über Buße sprechen. Was versteht die Bibel unter Buße? Also biblisches Verständnis ist so, dass wenn der Mensch hat sich wirklich tatsächlich verändert, wenn dieses stattgefunden hat. Wenn dieses da war, Wenn dieses ist geschehen, dann hat sich der Mensch verändert. Und natürlich dann dieses auch. Ohne diese Veränderung ist eigentlich keine biblische Veränderung. Der Mensch kann versuchen, alles Mögliche zu machen. Was geschieht, wenn der Mensch ohne Buße zu tun versucht, gleich gute Werke zu machen, richtig sich zu verhalten, ohne das Herz zu verändern? Früchte ankleben, ein sehr, sehr guter Begriff, wo wir sagen, ja, die Frucht gefällt mir nicht, ich tue sie weg, die schlechte, und jetzt klebe ich die neue Frucht an. Und diese neue angeklebte Frucht, sie hat keine Verbindung zum Herzen. Und das ist kein biblischer Weg der Veränderung. Letztes Mal haben wir auch gesprochen über die sogenannten Fragen des Herzens. Hier unser Herz, und dann sehen wir das Herz. Das ist nur als Eselsbrücke, um zu verstehen, worum es geht. Und dann praktisch, wir fragen uns selbst, wenn es um uns selbst geht oder wenn wir einem anderen Menschen helfen, dann können wir dieselben Fragen auch stellen. Was ist geschehen, das Ereignis, was ist passiert? Dann Handlung. Wie habe ich auf dieses Ereignis reagiert? Was habe ich durch meine Handlung erwartet? Was wollte ich erreichen? Und wie begründe ich meine Handlung, Rechtfertigung? Und welche zentrale Werte habe ich angestrebt, als ich so und so auf dieses Ereignis reagierte? Und so, diese Fragen, sie helfen uns, herauszufinden, was ist wirklich im Herzen bei mir? Was treibt mich an? Das ist ein sehr wirksames Mittel oder Werkzeug, um zu helfen, so in das Herz hineinzuschauen, festzustellen, was bewegt sich, welche Schätze habe ich, welche Begierden habe ich, wo wurde die Lüge, die Wahrheit vertauscht mit der Lüge? Das ist immer hier in dieser Frage zum Beispiel, er offenbart immer die Lüge. Warum denkst du, dass es so richtig ist, dass du so gehandelt hast? Und dann kommt alles Mögliche, ja, ich bin doch ein Mann, ich muss das haben. Oder, ja, mit mir darf niemand so umgehen. Aha. Wer bist du dann? Ja, ich. Ich bin. Und die Bibel sagt, wer bist du, dass du den anderen richtest? Gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Also wir sehen, dass praktisch dieser Pfeil zeigt uns, von hier fängt man an und dann in diese Richtung geht man, um das Herz zu erforschen. Und ja, die Bibel zeigt uns noch dieses, dass praktisch unser Herz hat drinnen so wie ein Mechanismus, nochmal innen, der funktioniert ganz deutlich. Und das ist sogenannte das Herz des Herzens. Das ist eigentlich die Ebene der Anbetung. Hier befindet sich das Anbetungsobjekt. Und das ist die tiefste Ebene des Herzens. Tiefer gibt es nichts mehr. Also wen bete ich an? Ist das der Schöpfer oder ist das etwas anderes? Und das kann alles Mögliche sein, wenn es nicht der Schöpfer ist. Also es geht um unser Herz und unserem Herzen nochmal der Kern, der Mittelpunkt, die Ebene der Anbetung. Das ist der wichtigste Bereich unseres Herzens. Und deswegen müssen wir behüte dein Herz, denn von ihm kommt das Leben. Also vor allen anderen behüte oder bewahre dein Herz. Hier noch einmal praktisch sehen wir diese Tabelle der Veränderungen, biblischen Veränderungen. Gut, gibt es Fragen? Das war alles hier Zusammenfassung gewesen von den Vergangenen. Gibt es dazu Fragen, wenn etwas ganz undeutlich ist? Bitte schön, kann man Fragen stellen.